Hallo und herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen. Heute ist Nicole Dagen zu Gast bei uns bei Redselig und wir sprechen über das spannende Thema Resilienz. Nicole, du bist Trainerin und Coach, hast ganz viel selber auch mit dem Thema Resilienz zu tun, also machst auch Resilienztrainings, da werden wir auch später noch mehr zu hören. Schön, dass du heute da bist. Magst du vielleicht erstmal noch ein paar Worte selbst zu dir sagen?
Ja, danke Paula. Also erstmal, ja genau, ich bin Trainerin und Coach mit Sitz in Köln. Also normalerweise wäre ich jetzt bei dir um die Ecke sozusagen. Leider bin ich jetzt gerade nicht um die Ecke und mache jetzt seit 20 Jahren Trainings im Bereich, oder habe mal ursprünglich mit Sprachtrainings angefangen und habe mich dann über Kommunikation, also Kommunikation und Sprachen waren eigentlich die beiden Themen, die ich trainiert habe. Und dann bin ich mehr und mehr zum Thema Kommunikation, Resilienz gekommen, weil ich gemerkt habe, das passt einfach total zusammen. Also sowas wie bessere Gespräche mit sich selbst und anderen führen. Und Resilienz hat damit eben auch ganz viel zu tun.
Vielleicht starten wir erstmal mit einem ganz allgemeinen, mit einer allgemeinen Definition, mit einer Einstiegsfrage. Was bedeutet der Begriff Resilienz denn eigentlich?
Mhm. Ja, ich fange mal mit dem Wort an. Resilienz kommt von resiliere. Das ist ein lateinisches Wort und heißt abprallen oder zurückspringen. Und ich finde das eigentlich total schön als Wort nochmal, weil es so deutlich macht, es geht eben nicht um eine Teflonhaut oder ne, oder ich halte alles aus, sondern es geht eigentlich darum, dass ich nicht kleben bleibe an Situationen. Und also ein schönes Bild, was ich für mich immer gut, also was ich gerne benutze, ist so, dass ein Felsen, der im Wasser steht, ne, also so irgendwie am Rande der Klippen. Und dann sagen immer alle, ja, der Felsen, der ist solide, der ist standfest, das ist doch die Resilienz. Und für mich ist das eher das Wasser, weil das Wasser, das ist mit allem verbunden. Wir sind alle Wasser, ne? Also irgendwie hat es nochmal eine andere Intelligenz, auch eine andere Intuition. Das Wasser kann eine riesige Welle werden, ne? Wir wissen, wie kraftvoll und natürlich auch bedrohlich Wasser sein kann auf der einen Seite, aber eben auch spiegelglatt und ganz entspannt und total Ruhe ausstrahlen kann. Und der Felsen wird am Ende ausgehöhlt. Nur so ganz langsam, ganz stetig hat das Wasser eine Wirksamkeit in Bezug auf den Felsen. Und auch das ist so nochmal die Idee von Resilienz eben, dass es darum geht, wiederherzustellen, eine psychische Gesundheit oder eben auch sie zu behalten. Also was kann ich tun, damit meine psychische Gesundheit sozusagen erhalten bleibt und besonders natürlich in Krisensituationen oder vor und nach Krisensituationen. Und wenn wir zur Definition noch kommen, dann wäre das wirklich ein dynamischer Prozess sozusagen des sich immer wieder Anpassens an Stressoren, also an alles, was mir Stress macht im Leben. Meistens prallen ja Dinge auf uns ein, die haben wir uns nicht gewünscht. Und wie ich dann damit umgehe, daran können wir dann Resilienz messen.
Okay, das finde ich wirklich ein total schönes Bild. Das kannte ich jetzt in dem Zusammenhang auch noch nicht. Und das stimmt, was du sagst. Im ersten Moment denkt man natürlich, der Fels ist die Resilienz, aber das hast du total schön erklärt. Also das macht irgendwie total Sinn für mich. Sehr schön. Ich kenne auch im Zusammenhang mit Resilienz noch diesen Begriff der Widerstandsfähigkeit.
Ja, also um darauf nochmal einzugehen, das ist ja ein schönes Wort, auch Widerstand, ne? Also das heißt, ich kann Dingen was entgegensetzen und wo die Resilienz herkommt, also dieser Begriff Resilienz kommt ja eigentlich aus der Materialkunde und war ursprünglich für Materialien, die nach ganz viel Spannung wieder in ihren Ursprungszustand zurückgekommen sind, ne? Also du konntest die erhitzen oder was auch immer und die sind wieder in ihren Ursprungszustand zurückgekommen. Und erst so in den 60er Jahren kam dieser Begriff in die Psychologie, unter anderem mit Amy Werner, diese ganz große Resilienzstudie auf den Kauai-Inseln. Und die hat ja wirklich nochmal geguckt, so diese Kinder, die sie 40 Jahre begleitet hat, so eine Gruppe von 700 Kindern, die im gleichen Jahrgang geboren sind. Davon kamen ungefähr 30% aus Armut, aus schwierigen Verhältnissen, dysfunktionale Familien. Und die hat geguckt, gibt es eigentlich Kinder, die trotz dieser widrigen Umstände ein gelingendes Leben schaffen. Also die es nachher schaffen, zu lieben, zu leben, einen Beruf zu haben und habe gesehen, ja, das geht offensichtlich. Und diese Faktoren, die sie ausgemacht hat, die sind quasi in den weiteren Forschungen nochmal vertieft worden. Und dazu gehört Widerstandsfähigkeit und ich würde vielleicht sogar noch eher sagen, Widerstandsfähigkeit gliedert sich in viele unterschiedliche Dinge. Also Optimismus zum Beispiel macht uns widerstandsfähiger. Das ist so eine personeninterne Fähigkeit, ja? Aber auch sowas wie Lösungskompetenz oder ne, Lösungsorientierung ist etwas, was uns widerstandsfähiger macht. Aber auch Akzeptanz macht uns widerstandsfähig, wenn ich eben nicht kleben bleibe an den Situationen, sondern wie das Wasser. Ne, wer schon mal Wasserschaden hat, der weiß, das Wasser sucht sich seinen Weg. Ja? Also wenn ich dann gucke, okay, da geht's nicht lang, wo könnte ich noch lang gehen? Ja? Das alles würde sich so fächern unter Widerstandsfähigkeit. Und dann mal ganz wichtig, gab es immer auch die sozialen Faktoren, nämlich eine, mindestens eine Beziehung, die wirklich vertrauensvoll und sicher war. Also wo ich wusste, auf diese Beziehung kann ich mich verlassen, die bleibt, ja, und die ist da. Und Struktur und Rituale zum Beispiel haben sich eben auch in Bezug auf Resilienz für spätere Leben als sehr hilfreich erwiesen.
Ja, wunderbar. Aber vielen Dank erstmal. Da sieht man ja schon auch, wie viele Facetten Resilienz hat und dass das gar nicht einfach ein Begriff ist, den man definiert, sondern dass da auch ganz viel dazugehört und drumherum gehört. Ich bin mir sicher, wir werden da jetzt auch im Gespräch immer wieder auch dazu kommen, da noch ausführlicher drüber zu sprechen. Ich wollte jetzt noch eine Frage stellen. Weil es ist ja schon so, finde ich, dass man diesen Begriff auch in den letzten Jahren und aktuell auch immer mehr hört. Also egal, ob es jetzt irgendwie in Podcasts ist oder in irgendwelchen Magazinen oder Artikeln, die man liest, wird immer wieder deutlich, Resilienz, das ist was Gutes, das ist etwas Erstrebenswertes. Was ist das denn eigentlich genau? Kannst du da was zu sagen? Warum ist das so, dass dieser Begriff im Moment irgendwie so oft zu hören ist?
Kleiner Fun Fact, ich habe gelesen, dass es 2022 sogar das Wirtschaftswort des Jahres war, was immer das ist. Ich habe ehrlich gesagt noch nie vom Wirtschaftswort des Jahres gehört, aber das habe ich gefunden. Und ich glaube, also was wir halt alle jetzt gerade merken ist, ne, die psychischen Erkrankungen steigen an. Also es gibt immer mehr Ausfälle, also wirklich Arbeitsunfähigkeitstage, auch von den Krankenkassen gezählt, aufgrund von psychischen Erkrankungen. Ich glaube, mittlerweile ist das die drittwichtigste Begründung für Arbeitsunfähigkeit. Wir wissen darum, dass wahrscheinlich jeder fünfte bis sechste Mensch in Deutschland zumindest an einer Depression erkrankt im Laufe seines Lebens, also wirklich selber davon betroffen ist. Aber ich merke auch in meinen Seminaren zum Beispiel, ich mache seit 6 Jahren ein Resilienztraining in Köln, also quasi immer wieder das gleiche Thema, ein dreitägiges Bildungsurlaub und da merke ich einfach, jeder hat damit in irgendeiner Weise zu tun. Seien es Partner, seien es Freunde, seien sie es selber. Ja? Also das war anders. Also selbst als ich vor 6 Jahren angefangen habe, war das anders. Das ist schon wirklich spürbar auch.
Okay, ja. Und wenn ich jetzt nochmal so einen Schritt vielleicht zurückgehe, kannst du das vielleicht beschreiben, woran du jetzt erkennen würdest, dass ein Mensch resilient ist?
Ja, vielleicht erstmal ganz wichtig, finde ich eine total schöne Frage. Vielleicht ganz wichtig ist erstmal, Resilienz ist eigentlich keine Einzelleistung. Ja, also ja, es gibt sowas wie, ich kann Dinge tun, die meine Resilienz stärken. Ja? Und es gibt Menschen, die tun das von Natur aus besser als andere. Ja, die anderen müssen es leider lernen oder beziehungsweise können es lernen, aber da braucht es halt ein bisschen Arbeit. Aber woran ich es wirklich merken würde, wäre, dieser Mensch ist beziehungsfähig wahrscheinlich. Ja? Also der hat wahrscheinlich ein gut funktionierendes Netzwerk mit Menschen, die diesen Menschen wirklich kennen. Also jetzt nicht 1000 Freunde auf Facebook, sondern wirklich 5 Freunde, die wissen, so, da kann ich auch hin nachts um 2. Ja? Wahrscheinlich würden wir sehen, dass diese Person mit neuen Herausforderungen sehr aktiv umgeht. Also zu gucken, okay, was braucht es jetzt hier? Was brauche ich? so Stress, seine eigenen Stressoren kennt, aber auch anerkennt. Das finde ich immer so einen ganz wichtigen Faktor, zu sehen, ich brauche etwas. Ja, zum Beispiel, ich habe gerade erzählt, Podcast, man ist mein erster Podcast, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich habe mir zum Beispiel Schuhe angezogen, was ich jetzt sonst, wenn ich hier zu Hause im Homeoffice sitze, nicht so tue. Aber ich habe gedacht, was könnte mich nochmal stärken, damit ich hier gut sein kann. Ja? Und das ist also so, sich selber kennen und auch annehmen und sagen, ja, ich brauche das. Ja? Andere würden vielleicht sagen, aber es macht doch keinen Unterschied. Aber für mich macht das eben einen Unterschied. Also wahrscheinlich würden wir sehen, dass die Strategien entwickelt haben, um mit stressigen Situationen gut umzugehen, vorher, während und nachher, ja? Für Entspannung sorgen oder also gucken, was brauche ich denn, wenn jetzt gerade eine ganz stressige Zeit auf mich zukommt, zum Beispiel das Vorbereiten. Ja? Also zu wissen, okay, was brauche ich vorher, 2 Tage vorher, in denen ich vielleicht irgendwas ganz anderes, was ganz Schönes, was Gutes für mich tue, damit ich diese Zeit gut überstehe oder zumindest danach zu sagen, so, jetzt mache ich mal einen Spaziergang, jetzt mache ich mal Sport, jetzt mache ich irgendwas, was mir einfach gut tut.
Das ist ja also so ein Bewusstsein. Also dass es auch um dieses Vorher, Währenddessen und Nachher geht. Ne?
Ja, weil es ja um die, es geht ja letztlich um die, um den Umgang mit Stressoren, ne? Also eine hilfreiche Anpassung an Stressoren, ja. Und dieser dynamische Prozess, dieser Anpassung, der passiert natürlich auch nur, wenn wir Herausforderungen haben. Also ne, wenn wir immer tiefer in die Komfortzone sozusagen reinrücken und uns nicht immer wieder neuen Herausforderungen stellen, dann kann das durchaus sein, dass unsere Resilienz dadurch eben auch geringer wird. Ne? Also es ist nicht das, also wir können leider auch nicht davon ausgehen, dass wenn wir das zur Geburt sozusagen schon als Geschenk mitbekommen haben, also viel Optimismus, viel Lösungsorientierung und so, dass uns das erhalten bleibt. Weil wenn ich dann überhaupt keine Situation erlebe, in denen ich etwas davon anwenden muss, also auch da, wo ich nicht entscheide, dass diese Situation in mein Leben kommt, dann kann es eben auch sein, dass ich dann wirklich Hilfe brauche. Und ich, wenn ich kurz dafür, das ist ein sehr schönes Interview mit Sven Regner und Hans Meyer, dem Trainer von Borussia Mönchengladbach und noch ein paar andere Sachen hat er als Trainer gemacht. Der wurde mal gefragt, also wurde von Sven Regner gefragt, welche Fußballer er dann so für die größten Fußballer hält. Und dann hat er gesagt, das kann er jetzt nicht so sagen, aber eben immer die, die nicht so viel Talent haben. Also die sich das wirklich erarbeitet haben und ganz viel Frustrationstoleranz auf dem Weg aufgebaut haben. Weil die in einem Spiel, also erstmal, wenn irgendwas passiert, ein Fehler passiert, können die sich schneller wieder fangen. Jemand, der unglaublich talentiert ist, der wird dann immer weiter hochgereicht in die nächste Liga, nächste Liga, nächste Liga. Und dann ist er irgendwann da, wo vielleicht die Konkurrenz auch größer ist. Und hat aber eigentlich noch keine guten Bewältigungsstrategien für Misserfolg. Ja, also oder zum gefühlten Misserfolg. Ja. Und also bei einem Fußballspieler ist natürlich Resilienz, würde sich darin zeigen, dass die sich schnell wieder erholen können von einem Rückschlag, von einem, ne, also wir haben nicht gewonnen, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin vielleicht rausgeflogen und habe mein Team im Stich gelassen. So, das sind ja dann so Gedanken. Und das einfach wieder abperlen, also ne, das daran nicht kleben zu bleiben, das ist halt, finde ich nochmal ein sehr schönes Bild.
Ja, total. Ja. Und du hast es am Anfang auch schon mal so ein bisschen angesprochen und auch dieses Thema so lösungsorientiert dann zu handeln, ne? Und da dran zu gehen an ein Problem oder eine Krise, die vielleicht auftritt, ne?
Ja, ich meine, Lösungsorientierung ist natürlich etwas, dafür muss ich ja erstmal selber in einem ressourcenvollen Zustand, genau, sein. Ja. Das heißt, ich muss erstmal wissen, wer bin ich, was kann ich, wo sind auch meine Grenzen. Wie gesagt, ich muss erstmal auch annehmen, dass es für mich gerade schwierig ist. Ja? Also auch ein guter Umgang oder ein hilfreicher Umgang mit negativen oder unangenehmen Gefühlen. Ne? Also zu wissen, puh, da meldet sich jetzt gerade, da bin ich wütend, da bin ich ärgerlich, was sagt mir das denn? Also mit, ne, so wirklich mehr zu verstehen, was für Werte, was für Bedürfnisse melden sich hier gerade, statt immer zu sagen, der andere ist doof. Ne? Das ist ja so das Erste, was wir tun, wenn so eine Situation in unser Leben kommt, dass wir sagen, wir verfluchen den, der oder die, die uns diese Situation gebracht hat. Aber dann zu schauen, was ist denn hier eigentlich für mich? Was macht's so eng? Was macht's so schwierig? Ja, weil Stressoren sind eben individuell. Also was dich stresst, kann für mich vielleicht total wenig stressig sein und umgekehrt.
Ja, ne? Ja. Und du hast jetzt eigentlich schon eben eine super Überleitung zur nächsten Frage gemacht und das so ein bisschen angerissen. Ich hätte nämlich jetzt gefragt, oder ich frage jetzt, ist Resilienz angeboren? Also bekommen wir das von Geburt an mit? Und wenn nicht, wir haben ja schon gesagt, es ist erlernbar, aber wie können wir das erlernen?
Mhm. Ja, also die personeninternen Faktoren, ne? Ich habe ja gesagt, es gibt ja so diese zwei Bereiche, also einmal was in der Person an Fähigkeiten, Eigenschaften liegt sozusagen, also Persönlichkeitsmerkmale, die hilfreich sind im Thema Resilienz, und die äußeren Umstände, das sind ja zwei Dinge, ne? Insofern ist natürlich, also der genetische, es gibt wirklich eine genetische Disposition für zum Beispiel Optimismus auch, ja, also der ist durchaus, kann angeboren sein und dann sehr hilfreich. Mhm. Es gibt aber eben auch die Epigenetik. Und die Epigenetik, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, Das ist ja die Wissen, ja, total schöne Wissenschaft, also einfach total spannend, ja, weil da zeigt sich ja, dass selbst wenn wir eine genetische Disposition, also eine Voraussetzung für was haben, kann es sein, dass durch die Umwelteinflüsse etwas aktiviert wird oder nicht aktiviert wird. Also Gene werden sozusagen angesprochen oder sie bleiben stumm. Ja? Das heißt, wir haben durchaus Einfluss zum Beispiel auf unsere gedanklichen Muster. Ja? Also auch ein Gedanke ist irgendwann ein Automatismus. Also ein Mindset ist sozusagen ein Gedanke, den ich immer wieder denke. Und wenn ich natürlich immer wieder etwas Positives, Lösungsorientiertes denke, dann entstehen daraus Verschaltungen im Gehirn. Das heißt, ich werde eben auf Dauer schneller lösungsorientiert denken können. Ja? Mhm. Und zum Beispiel Optimismus ist eine Kompetenz. Also das kann man wirklich lernen. Und das Tolle ist, also es gibt ganz tolle Studien von einem Mann, der heißt Sean Aker, der das im beruflichen Umfeld gemacht hat. Und der wirklich sagt, auch Pessimisten können sehr viel optimistischer werden. Also man ist nicht verdammt zum Pessimismus. Das ist eine Kompetenz.
Mhm. Ja, okay. Also das heißt, man hat es oder man es kann sein, dass man eben bestimmte Komponenten schon von Geburt an in sich trägt. Und es ist aber eben auch möglich, diese Ausprägungen quasi zu ändern oder zu stärken und somit eben auch dann Resilienz zu erlernen oder Resilienz zu stärken. Und das ist dann eben in Menschen individuell auch unterschiedlich ausgeprägt.
Ja, vielleicht, sorry, ich habe noch die anderen drei Felder vergessen, also habe ich noch nicht erzählt, genau, Genetik, Epigenetik, dann gibt es die vorgeburtlichen Erfahrungen, also man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die in einer sehr stressigen Schwangerschaft sozusagen getragen wurden, dass die, wenn die auf die Welt kommen, zum Beispiel andere Stressbewältigungsmechanismen haben, ich muss mal einmal husten, und dann gibt es noch die Bindungserfahrungen natürlich, ne? Das, was ich eben schon gesagt habe, die sozialen Faktoren, auch im Sinne von, habe ich eine feste, warme Bindung erlebt, ne? Oder habe ich ein Entwicklungstrauma zum Beispiel? Natürlich ist das ein Faktor. Und dann auch die sozialen Bedingungen, also wirklich die Sozialisation, wie wachse ich auf, mit wie viel Unterstützung wachse ich auf? Und aber auch da zeigt sich eben wieder, diese fünf Faktoren können einander eben auch im Positiven wieder ausgleichen. Ja? Also wirklich, wenn ich in allen fünf sehr verletzt worden bin sozusagen oder verletzlich bin, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Dann braucht es wirklich, also auch sicherlich eine therapeutische Hilfe. Wenn es einzelne dieser Bereiche sind, dann kann es durchaus sein, dass ich die auch zusammenbringen kann. Also dass ich sehen kann, okay, ich habe aber dann in meinem Leben erlebt, es gab eine verlässliche Person. Häufig bei Resilienz sehen wir auch, dass Menschen, wenn sie älter werden, nochmal sich darum mehr kümmern. Also in dieser Resilienzstudie von der Amy Werner, die Leute ja 40 Jahre begleitet hat, ne, hat sie am Anfang gesehen, ein Drittel der Kinder, dieser 700 Kinder, haben sich wirklich direkt sehr gut entwickelt, also trotz widriger Umstände. Also haben dafür gesorgt, dass sie ein Netzwerk haben, hatten eine verlässliche Bindungsperson und waren sehr realistisch, was ihre Fähigkeiten anging. Also wussten, was sie können, aber auch, wo ihre Grenzen sind. Ja? Haben nicht zurückgeschaut, also nicht so, oh Gott, ich komme ja daher, dann kann ja nichts aus mir werden, sondern was ist mein nächster Schritt? Also so eine Zukunftsorientierung. Und die, wo das nicht so war, die haben sich häufig dann im Alter von 40, also der letzte Kontakt in dieser Studie war mit 40, also einmal mit 32 und dann mit 40. Und dann hat Amy Warner gesehen, wow, mit 32 haben sich dann schon wieder Veränderungen ergeben. Also zum Beispiel neue Partnerschaften oder Menschen sind in einen religiösen Zusammenhang oder in eine Gemeinschaft eingetreten und haben plötzlich ganz positive Erfahrungen gemacht, also auch Feedback, positives Feedback bekommen und wurden dann eben auch wieder stabiler im Leben. Ja, also dann hat sich der Resilienzfaktor sozusagen durch diese neuen Erfahrungen ergeben. Ja. Also ja, wir können das lernen.
Okay. Und würdest du sagen, es gibt Dinge, also das hast du dann vielleicht auch aus deiner Praxis jetzt, wenn du auch Resilienztrainings machst, was du dann vielleicht auch deinen KlientInnen mitgibst, gibt es ganz konkrete Dinge, die wir selber auch im Alltag einbauen können, die wir tun können, um unsere eigene Resilienz zu stärken?
Mhm. Ja, ich komme ja aus der positiven Psychologie. Ich bin ja unter anderem auch Trainerin der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Ne? Und ein Thema der PP ist immer, also der positiven Psychologie, sind die positiven Emotionen. Ja? Und dann gibt es dann immer so, toxische Positivität und so. Also das ja. bringt die Leute immer sehr in Empörung. Was damit aber gemeint ist, positive Emotionen haben ganz viele Wirkfaktoren in puncto Resilienz. Zum einen, wenn wir also angenehme Gefühle haben, das ist damit gemeint, also Gefühle, das Wohlgefühle sozusagen, so wie Freude, Vergnügen, aber auch sowas wie so Ehrfurcht, ja, also so Staunen, so kindliches Staunen auf etwas, ja, oder Hoffnung. Also wenn wir solche Gefühle haben, dann geht unser Stresssystem runter. Das heißt, das autonome Nervensystem fährt runter und sagt, oh, hier ist es sicher, hier ist es gut, ja. Und dadurch wird unser Radius weiter, also wirklich unser Wahrnehmungsradius wird weit. Ja? Sobald wir unter Stress geraten, wird unser Wahrnehmungsradius eng. Das heißt, Lösungsorientierung wird sehr schwierig, wenn wir in der Problemtrance sind. Ja? Und durch diese Weite sind wir auch offener. Wir sehen das wir sehen das Verbindende mit anderen Menschen, aber auch die Verbindung zu uns. Ja? Und das heißt, wenn ich eine Sache immer raten würde, wäre, mache, also sieh auch das, was gerade gut ist. Selbst dann, wenn es vielleicht sich gerade auch nicht gut anfühlt, also immer wieder auch zu schauen, und was geht aber auch gerade gut und was kann ich trotzdem auch, ja? Also wenn mir was nicht gelungen ist, zu sagen oder wirklich drauf zu gucken, und wann ist mir aber mal was gelungen? Mhm. Also nicht noch drauf zu hauen, ne? Okay, so. Ja. Das kennen wir ja auch alle, ne? Dass man da noch mal hängt und sagt, typisch, ne? Passiert wieder mir und so. Und stattdessen sich wirklich aktiv dafür zu entscheiden, zu sagen, okay, und wo ist mir auch was gelungen? Wo kann ich auch was? Wo habe ich eine andere Erfahrung gemacht? Also gute Erfahrungen sammeln.
Mhm. Und auch nicht zu streng mit sich sein dann?
Total, total. Ja? Also auch realistische Ziele sich zu setzen, immer wieder zu gucken, kann ich das wirklich schaffen? Ja? Also ist das wirklich ein realistisches Ziel? Was kann ich genau dafür tun? Also auch in kleinen Schritten zu denken und diese kleinen Schritte auch zu feiern. Also nicht immer nur den großen Erfolg und dann gehen wir weiter, sondern auch kleine Erfolge zu feiern. Die positiven Emotionen können auch den Effekt von negativen Emotionen wieder gut machen. Also es gibt einen Undoing-Effekt. Ja? Das heißt, es ist nicht nur so, dass wenn wir positive Emotionen haben, das ist schön, sondern es ist auch heilsam. Ja? Also es ist wirklich ein sehr weit gesteckter oder weit reichender Effekt, den positive Emotionen haben. Und auch das wieder, ne? Optimismus ist lernbar. Je mehr wir eben zurückschauen und auf das gucken, was uns gut gelungen ist, desto mehr entwickeln wir die Kompetenz, das eben auch in Zukunft zu tun. Also wir verändern langsam unsere Denkmuster. Was auch was total Schönes ist, ist Random Acts of Kindness. Sorry, dass das immer so englische Begriffe sind, aber natürlich kommt ein großer Teil der positiven Psychologie aus Amerika. Und diese Random Acts of Kindness heißt einfach, dass ich mich am Anfang der Woche hinsetze und überlege, drei kleine freundliche Gesten in dieser Woche einzubauen. Ja? Zum Beispiel, Paula, wenn ich deine Kollegin wäre, ich setze dir morgen so ein Post-it auf deinen Computer und sage, schön, dass du da bist. Oder,
ne, also da würde ich mich sehr drüber freuen.
Ja, ich mich auch, total. Oder? Und das sind so Kleinigkeiten, also dass wir sowas eben nicht aus den Augen verlieren. Ja? Also diese schönen Dinge im Leben, also jeden Tag irgendwas Freudvolles tun, Was aber natürlich auch grundsätzlich hilft, auch da hat uns die positive Psychologie, das ist ja die Wissenschaft des gelingenden Lebens sozusagen, ganz viele Dinge mitgegeben, ist etwas Sinnvolles zu tun. Also am besten in Gemeinschaft, also sinnvoll und in Gemeinschaft. Das ist zumindest ein Grund, warum viele in dieser Studie von Amy Werner nachher nochmal ihren Lebensweg geändert haben, weil sie eben zum Beispiel in Glaubensgemeinschaften hineingekommen sind oder sich Glaubensgemeinschaften gesucht haben oder eben andere Gemeinschaften. Ja? Also so ein gemeinsames Ziel, das über mich hinausreicht zu verfolgen, ist eben auch ein großer Resilienzfaktor, weil ich nicht mehr so wichtig, ich bin Teil einer, ich leiste einen Beitrag sozusagen. Mhm. Das tut uns gut, das ist für unser Wohlbefinden gut. Das könnte auch sowas sein wie eine Dankbarkeitspraxis. Also ich mache zum Beispiel regelmäßig so eine Metta-Meditation, also Meditation der Liebe und Güte, wo es immer wieder darum geht, möge ich gesund sein und möge ich in Frieden sein, möge eine Person, die ich vielleicht gar nicht so mag oder mit der ich Schwierigkeiten habe, möge der das auch geschehen und dann möge das allen Menschen geschehen. Einfach um mich eben immer wieder darauf einzustellen, dass es mehr gibt, als was ich jetzt im Alltag tun kann. Ja, also gerade in so Zeiten des Krieges ist so meine Reaktion darauf, zu sagen, okay, ich kann in der Ukraine nichts ändern. Ja, ich kann den Menschen dort, außer vielleicht mit Spenden oder ehrenamtlichen Dingen nicht helfen, aber ich kann einfach den Gedanken, also einen positiven, hilfreichen Gedanken, einen mitfühlenden Gedanken sozusagen dahin schicken. That's all I can do. Ne? Mm. So.
Okay, aber danke dir erstmal, weil das waren jetzt ja wirklich ganz viele Impulse und da sehen wir ja auch, dass wir auch wirklich selber einiges in der Hand haben und viel tun können für unsere eigene Resilienz, die zu erlernen, die aber auch zu stärken und die auch zu erhalten. Und bei dem Stichwort erhalten wäre jetzt auch meine Frage, wie kann ich die denn langfristig auch erhalten? Also wir haben ja eben schon mal gesagt, es geht auch darum, sich auch immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Ich meine, es passieren natürlich auch Dinge im Leben, auf die wir keinen Einfluss haben. Es gibt kritische Lebensereignisse. Aber auch sich selber aktiv auch Herausforderungen zu stellen oder auch aus seiner Komfortzone rauszugehen. Also das wären auch so Dinge, die langfristig auch die Resilienz immer wieder, ich sag mal so, wiederbeleben oder so in der Art.
Ja, total. Ja, und ich glaube, das ist genau das Stichwort, Paula, dieses Wiederbeleben, also mir bewusst zu machen, dass was tue ich jetzt? Also es ist ein bisschen wie so ein Sparschwein, ne? Oder eine Batterie, die man auflädt, damit man sie für krisenhaftere Zeiten hat. Weil in der Krise selber kann ich mich eigentlich nur noch auf das verlassen, was schon da ist. Ja? Da kann ich nicht mehr so viel ausbilden, weil da ist Stress. Ja? Ja. Aber natürlich, je mehr ich weiß über mich, je mehr ich gelernt habe über meine Bewältigungsstrategien, je mehr ich die verfeinert und verbessert habe, ja, desto besser werde ich natürlich auch in solchen Situationen reagieren können, weil das Gehirn sozusagen schon darauf eingestellt ist. Ja. Aber auch meinen Körper zum Beispiel zu kennen, also was brauche ich körperlich in stressigen Situationen? Also ich glaube wirklich für langfristigen Erhalt gibt es einmal dieses vor, während und nach Stress, also was kann ich tun, ja, wirklich in solchen Situationen immer besser, also natürlich gelingt uns das nicht immer, aber immer besser, also eine Freundin von mir sagt immer bessere Probleme haben, also, gar nicht, schön, dass es immer besser geht, sondern wir haben immer bessere Probleme und das andere wäre eben, wie kann ich für positive Emotionen, wie kann ich für Sinn in meinem Leben sorgen, wie kann ich meine Stärken sehen und anerkennen und eben wirklich auch nutzen, wie kann ich in Flow kommen und das, wo ich meine Schwächen sehe, zu sagen, ist das jetzt wirklich wichtig oder kann ich vielleicht auch eine Stärke nutzen, um eine Situation gut zu meistern? Also oft denken wir, man macht das so, ja? Und wenn ich, je mehr ich mich kenne, desto mehr kann ich gucken, welche Stärken habe ich eigentlich, die mir in dieser Situation viel besser helfen könnten.
Okay, das stimmt. Finde ich auch nochmal einen guten Hinweis. Und du hattest ja eben schon mal angesprochen, Resilienz auch im Alter. Es entwickelt sich ja sicherlich auch unterschiedlich bei Kindern, jungen Erwachsenen, Erwachsenen, älteren Menschen. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, wie Resilienz da irgendwie in den unterschiedlichen Lebensphasen auch unterschiedlich sein kann oder ausgeprägt sein kann oder welche Einflüsse es da gibt.
Ja, absolut. Ich komme noch mal ganz kurz auf das von vorher zurück, weil das verbindet sich auch damit, für Verbundenheit zu sorgen. Ich hatte das ja schon am Anfang immer gesagt, ne? Also, dass ich Menschen habe, die, bei denen ich mich aufgehoben und wohlfühle, die mich so annehmen, wie ich bin, ja? Und wo ich eben immer hin kann, auch wo ich zum Beispiel sagen kann, du Paula, übermorgen habe ich eine ganz stressige Situation, habe ich ein Vorstellungsgespräch, ich weiß nicht, ob ich den Posten kriege oder nicht. Wenn ich den nicht kriege, darf ich dann zu dir kommen. Wenn ich den kriege, darf ich dann zu dir kommen und wir feiern. Ne? Also ja. Darf ich mich bei dir weinend aufs Sofa legen oder darf ich mit dir dann, keine Ahnung, das feiern. Ne? Also auch so wirklich im Vorhinein Freunde auch zu aktivieren oder Menschen zu aktivieren, um uns zu helfen. Und das ist natürlich genau das, worum es geht bei Kindern, bei Erwachsenen und wenn ich älter werde. Ne? Also einmal dafür zu sorgen, haben die Kinder immer Ansprechpartner? Ne? Also da müssen wir ihnen eben helfen. Das können die noch nicht von sich aus unbedingt. Mhm. Ja? Also da zu gucken, wie können die gute Konfliktlösestrategien auch lernen? Ja? Also wie gehe ich damit um, wenn sich jemand wegdreht oder wenn jemand jetzt plötzlich nicht mehr mit mir spielen will oder so? Ne? Also dafür ein gutes gutes Gesprächs, einen guten Gesprächsraum sozusagen zu haben, wenn ich erwachsen werde, mich selber damit zu befassen, aber eben auch in den unterschiedlichen Phasen meines Lebens, zum Beispiel, wenn ich älter werde, auch zu gucken, okay, ich weiß, mir werden bestimmte Kompetenzen werden weggehen. Ja, ich werde vielleicht nicht mehr so weite Strecken fahren, laufen, was auch immer können. Und was kann ich stattdessen tun? Was brauche ich denn trotzdem für Wohlbefinden? Wie könnte das aussehen? Also ich erfahre immer wieder, wenn Leute in Rente gehen zum Beispiel, dass die dann sehr überrascht sind davon, wie krisenhaft das ist. Selbst wenn sie sich total gefreut haben darauf und selbst wenn die ihren Job total geliebt haben oder auch nicht, ja, das ist einfach eine ganz große, sehr stressige Veränderung. Und also stressig, weil neu, weil anders, weil plötzlich bin ich auf mich zurückgeworfen. Ja? Und all das, was ich gelernt habe an Coping-Strategien, das greift dann oft nicht mehr. Und mich darauf eben immer wieder vorzubereiten, was könnte die nächste Herausforderung sein? Und im besten Falle immer wieder für kleine Herausforderungen eben, wie gesagt, zu sorgen. Ja? Und wenn das sowas ist, wie ich jetzt hier Podcasts zu machen, obwohl ich denke so, oh, ich mache viel lieber Trainings. Ja. Aber zu sagen, ich stelle mich dem einfach und guck so, ja. Geht es vielleicht doch? Und wenn es dann nicht ginge, ja gut, dann habe ich es aber wenigstens probiert.
Ich würde jetzt gerne mal diesen Link zu dem Thema auch psychische Krisen der Erkrankung machen. Und zwar, welche Rolle Resilienz dabei spielen kann. Also es ist ja auf der einen Seite sicherlich auch ein präventiver Faktor.
Ja, total.
Aber eben auch, wie schaffe ich es dadurch auch vielleicht schneller aus einer psychischen Krise raus? Oder wie ist es auch dann in der Nachsorge? Vielleicht können wir da jetzt mal ein bisschen drauf schauen.
Ja, wie du gerade sagst, ne, auf der einen Seite ist es natürlich wirklich für Prävention. Also da gibt es auch echt viel Forschung zu. Das hat ja in Amerika angefangen mit Martin Seligman hat zum Beispiel, oder um Martin Seligman herum gab es viele Forscher, die zum Beispiel Resilienztrainings in Schulen angeboten haben, auch in den Universitäten und gesehen haben, dass nach den Resilienztrainings die Depressionsrate wirklich gesunken ist. Ja? Also auch massiv zum Teil gesunken ist, weil natürlich sowas wie Impulsregulierung, also Emotionsregulierung, meine Gefühle verstehen, aber auch mich schneller wieder sozusagen in einen guten Zustand bringen zu können. Ja? Meine Bedürfnisse zu äußern, auch zu sehen, zum Beispiel bei Kindern, wenn die Mama traurig ist, muss ich nicht auch traurig sein oder ich bin nicht schuld, dass sie traurig ist. Ja? Also diese Verkopplung zu lernen, dass es eben nicht mehr gekoppelt ist aneinander. Solche Dinge zum Beispiel waren sehr, sehr hilfreich und also insofern wirklich Prävention ist ein, also Resilienztraining kann sehr, sehr viel tun und natürlich auch eine Vertrauensperson, einen Menschen zu haben, eine Bindungsperson, eine verlässliche Bindungsperson und das kann ein Vertrauenslehrer sein, das kann ein Jugendhelfer sein. Das ist gar nicht so wichtig, dass das jemand in der Familie ist, aber diese Person eben irgendwo zu finden. Und wenn ich merke, als Eltern zum Beispiel, ich kann das nicht leisten für meine Kinder, weil es mir vielleicht nicht gut geht aufgrund einer Depression, dass ich dann sage, okay, wo könnte ich eine Person, wo könnte ich Kontakt aufnehmen mit jemandem, der diese Rolle für mich auch zumindest als Balance noch mit reinnimmt. Ja? Und natürlich während einer Erkrankung ist natürlich Resilienz eine Riesenhilfe, wenn ich Lösungsstrategien schon kenne, wenn ich gelernt habe, das ist eine Episode, ne? Also Hoffnung zum Beispiel, also Optimismus, Hoffnung sind ein bisschen unterschiedlich, aber in beiden Fällen hilft es mir zu denken, okay, es kann auch wieder anders werden. Ja? Auch sowas wie Menschen da zu haben, also wo ich sage, so du, das, ich brauche gar nicht viel von dir, nur dass du da bist oder kannst du mal mit mir spazieren gehen und einfach auch ohne was zu sagen, weil ich bin gerade gar nicht so sprachfähig. Ja? Und natürlich und in der Erholung natürlich auch nochmal ganz stark, ne? Also im Nachhinein, dass ich das für mich, dass ich ein gutes Bewertungsprinzip da reinbringe. Also dass ich nicht dann nachher mich dafür auch noch sozusagen schlage, dass ich eine depressive Episode gehabt habe, sondern zu sagen, okay, das war so, was habe ich denn jetzt gelernt? Was könnte ich beim nächsten Mal anders tun? Was könnte mir ein bisschen helfen, das anders zu tun? Also so da wirklich im Nachhinein ressourcenhaft, also auf das Gute, auf das Mögliche zu schauen und es nicht gegen mich zu verwenden, das wäre ein sehr, sehr resilienzfördernde Tat.
Ja, ich finde das super, super hilfreich, also diese ganzen Impulse. Und ich finde auch Resilienz als ein total wichtiger, unterstützender Faktor oder kann es sein bei psychischen Krisen und auch bei bestimmten psychischen Erkrankungen. Es gibt natürlich irgendwie auch Grenzen, sage ich jetzt mal, ne, wo es dann natürlich nicht ausreicht, ich habe eine hohe Resilienz, ne, und oder eine hohe Belastbarkeit. Wir haben das einmal kurz schon so ein bisschen angetickert am Anfang, also weil das auch wichtig ist, finde ich, für die Zuhörenden. Wann ist es denn notwendig, dass ich mir wirklich auch professionelle Hilfe suche, also auch im Sinne eines Therapeuten oder einer Therapeutin, also einer Behandlung, wenn ich wirklich merke, okay, ich schafft es jetzt alleine nicht, ne?
Ja, ich überlege nochmal, was sind denn so die Faktoren, ne? Also Depression zeigt sich ja durch Antriebslosigkeit, sehr grüblerisch, also so sehr negative Gedanken. Also es ist irgendwie alles schwarz, ne? Also schwarz oder weiß und ich bin im Schwarzen. Große Erschöpfungszustände, aber gleichzeitig eine große innere Unruhe, sehr abwertend sich selber gegenüber, ne, so. Also wenn das ein anhaltender Zustand ist, ja, dann würde ich immer sagen, dann braucht es etwas. Also es braucht auf jeden Fall einen Impuls von außen, ne? Und ab wann das wirklich therapeutisch ist, das ist dann immer noch gemeinsam zu schauen, ja, manchmal kann es eben auch eine Episode sein, etwas hat mich wirklich tief verletzt. Und ich muss einfach nur diese Verletzung, verstehen, um wieder in Kraft und Stabilität zu kommen. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese Verletzung auf eine ganz alte, vielleicht traumatische Verletzung trifft. Und dann braucht es wirklich Heilung. Ja? Also immer dann, wenn meine ganz normalen Strategien nicht mehr greifen, wenn ich merke, ich komme nicht mehr aus der Schöpfung raus, ich komme nicht mehr ins Interesse dem Leben gegenüber, ich komme nicht mehr in Verbundenheit mit Menschen, ich spüre die nicht mehr. Ja? Also wenn so ein Zustand anhält, dann ist es dringend Zeit, wirklich auch zu sagen, ich gehe auf jeden Fall schon mal zum Hausarzt oder wende mich an jemanden, der was darüber weiß und erzähl mal davon. Und Resilienz heißt eben auch nicht, dass man keine Krisen hat.
Genau,
ganz im Gegenteil.
Genau, ne? Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig, ja.
Es geht eher darum, ich gehe konstruktiver damit um. Und konstruktiver würde in dem Fall wirklich auch heißen, ich gehe irgendwo hin, weil ich merke, wow, das ist anders als, das kenne ich nicht. Ja? Das ist eine Qualität, die ist so überfordernd, die ist so überwältigend, das kenne ich nicht, da muss ich was tun.
Ja, oder ich kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen. Ja. Ne? Ich empfinde irgendwie einen hohen Leidensdruck. Genau. Ja, und dann ist es eben auch, also es lässt sich auch auf andere psychische Erkrankungen übertragen. Und ich finde, dann ist es auch wichtig, auch diese Abgrenzung zu haben, auch zu Beratung und Coaching und Therapie. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Dinge. Also bei dir würde es jetzt ja vor allem auch mehr darum gehen, auch als präventiven Faktor Resilienz aufzubauen oder zu stärken? Mhm. Wie kann man das in seinen Alltag integrieren? Aber genau, und dann geht es eben darum, wenn sich bestimmte Muster einstellen, man merkt, mir geht es einfach nicht gut, ich komme da alleine irgendwie nicht raus, dass es dann eben auch wichtig ist und dann, wie du eben so schön gesagt hast, auch ein Zeichen von Resilienz sein kann, sich dann eben die notwendige professionelle Hilfe zu suchen.
Unbedingt, unbedingt. Und das sieht man im Coaching, also manchmal kommen Menschen zu mir im Coaching, weil sie sagen so, boah, ich bin sehr erschöpft und so. Und dann gucken wir eben gemeinsam, ist das noch ein Coaching-Thema oder braucht es da eben noch eine andere Unterstützung? Ja? Und manchmal kann es auch beides sein. Ne? Also es kommt ja immer darauf an, woran ist es mir aufgefallen? Ne? Also was ist so das? Ich kann ja zum Beispiel auch merken, Mensch, ich bin in eine neue Stadt gezogen und ich bin da immer noch nicht angekommen. Und das kann ja durchaus dann zu einer depressiven Episode werden, wenn ich merke, ich fühle mich nicht zugehörig, ja, zu dieser Stadt, zu den Menschen, die um mich herum sind. Und da kann halt Coaching schon was bewirken. Und wenn ich aber merke, ich gehe dann trotzdem nicht raus oder selbst wenn ich Menschen dann kennenlerne, das hat trotzdem nichts bewegt in mir, in dem Guten, ja, dass ich dann nochmal gucke, okay, da scheint dann irgendwas anderes noch einen Wirkfaktor zu haben.
Okay. Was ich jetzt auch noch ganz spannend finde, ist ein ganz anderer Aspekt. Und zwar, was gibt es denn für Missverständnisse im Hinblick auf den Begriff Resilienz? Also, verbinden Leute Frage. Vielleicht irgendwie auch fälschlicherweise damit oder so, ne?
Ja, total. Also ich bin ja häufig in Unternehmen, ne? Und das Erste, was dann kommt, sind so, also immer mal wieder Menschen, also wenn sie jetzt nicht freiwillig dahin kommen sozusagen, sondern wenn die Abteilung gesagt hat, wir machen jetzt mal gemeinsam ein Resilienztraining, dass dann Menschen erstmal so mit verschränkten Armen vor mir stehen und sagen, ja, Resilienz, ihr wollt ja nur, dass wir noch mehr aushalten.
Ach, okay, so. Ja.
Das ist also ein riesiges Missverständnis, weil natürlich geht es letztlich in der Resilienz darum, sich auch besser abzugrenzen. Also, ne, auch zu sagen, so was, wo sind meine Bedürfnisse, wie kann ich für die gut sorgen? Ne? Also wie kann ich auf meine Umgebung einen Einfluss nehmen, eine Umgebung dahingehend verändern, dass sie mehr zu mir passt, ja? Und wenn ich dann irgendwann merke, okay, jetzt habe ich alles probiert, ne? Also ich habe probiert, mit Führungskräften zu sprechen, mit dem Team zu sprechen. Ich habe mit denen geguckt, was können wir tun und merke aber, nee, das passt immer noch nicht zu mir. Ne? Dann ist der Punkt vielleicht auch zu sagen, okay, diese Arbeit, dieses Umfeld ist nicht das, in dem ich gut sein kann mit meinen Stärken, mit meinen Fähigkeiten und vielleicht auch mit meinem Sinnverständnis. Ja? Gleichzeitig ist aber geht es nicht darum, einfach immer mehr, also ne, wenn ich immer resilienter bin, dann halte ich halt immer mehr aus, dass es wirklich nicht das darum geht, sondern wirklich zu sehen, was genau brauche ich denn? Und wir neigen natürlich dazu, Menschen dafür verantwortlich zu machen, zum Beispiel, ich bekomme nicht genug Wertschätzung. Das ist so ein typisches Thema, was durchaus zu einem so viel, ich sag jetzt mal, Deprimierung führen kann. Also ne, wir sind deprimiert, weil wir denken so, oh, ich werde doch gar nicht anerkannt für das, was ich tue. Und wenn Menschen im Coaching zu mir kommen mit so einem Thema, dann gucken wir eben auch so, wo gebe ich mir selber eigentlich auch Wertschätzung. Ne, also erstmal da zu schauen, wo kann ich denn wirksam sein und wie gehe ich denn eigentlich mit diesem Thema um, sodass, wenn ich merke, ah ja, guck mal, wenn ich mir da mehr Wertschätzung gebe und anderen auch Wertschätzung gebe, dann entwickelt sich, also es verändert sich eben immer was, wenn ich was verändere. Und das ist so, das ist eigentlich das, wo Resilienz langgehen sollte, nämlich in die möglichen Veränderungen, in das, was sozusagen wichtig ist dafür, dass es mir gut geht und dass es mir gut gelingt, aber auch zu lernen, auf das zu gucken, was schon gut ist.
Ja, das finde ich
ganz schön. Wir haben leider so ein bisschen so ein Schwächenzoom der Menschen. Ne?
Ja.
Wir sind natürlich darauf gepolt, das zu sehen, was gefährlich und problematisch ist. Und es ist wirklich eine Kompetenz, die wir ausbilden müssen, um resilient zu bleiben, immer wieder auf das zu gucken, was auch gerade gelingt und was gut ist und was läuft.
Ja, finde ich auch super wichtig und total, hast du ganz schön gesagt. Weil es jetzt auch so aktuell ist, gerade auch für junge Menschen, das Thema soziale Medien, diese ständige Erreichbarkeit auch, dieses Digitale. Wie würdest du das einschätzen? Was hat das für einen Einfluss auf unsere Fähigkeit, resilient zu sein? Oder hat es einen Einfluss?
Es gibt eine tolle Studie dazu, um das Team von, jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht, Richard Davidson heißt er, genau, ein amerikanischer Forscher, der ganz viel zum Thema Mindfulness, also ne, alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat, das Thema beforscht. Und der hat eine, in seinem Team, in seinem Umfeld gab es eine Forschung zum Thema A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Das war der Name dieses Artikels.
Ja, das hat, ja, hast du vielleicht gehört, davon gehört.
Ja. Und das ist total toll, weil die haben Leute immer also mit einer App oder so angesprochen. Was machen sie gerade? Sind sie gerade völlig dabei bei dem, was sie tun? Oder sind sie abgelenkt? Und wie geht es ihnen? Ja? Und dann haben Leute berichtet, dann haben sie große Studien gemacht und dann haben sie eben auch weiter hinterfragt und gesehen, dass wenn Menschen etwas mit vollem Fokus machen, egal was, selbst wenn es etwas ist, was sie nicht gerne machen, hatten sie mehr Wohlbefinden, als wenn sie etwas nur halbherzig gemacht haben. Also quasi der Kopf war woanders. Ja? Und das würde ich sagen, zum Beispiel, das zahlt auf dieses Konto von Medien, nehmen uns ständig die Aufmerksamkeit. Sie sind immer, wir sind sozusagen wie so ein ständiger Erregungsfaktor. Ja? Und wir werden abgelenkt auf der einen Seite, auf der anderen Seite werden wir auch ständig erregt. Ne? Also wenn so diese WhatsApp-Zahl, da kommt was. Und auch dazu gibt es ganz viele Studien, dass schon, wenn das Handy nur auf dem Tisch liegt, ein anderer Erregungszustand ist, als wenn ich das ausmache oder wenn ich es ganz aus dem Zimmer bringe. Ne? Also für die Beruhigung des Nervensystems braucht es eben wirkliche Momente der Entspannung. Also man kann sich vorstellen wie der Herzschlag. Ja? Wir brauchen Spannung, also etwas Spannendes, Anspannung. Ne? Ohne Anspannung geht gar nichts. Wir brauchen das im Leben, aber wir brauchen eben auch Entspannung. Also da sind wir wieder beim Wasser. Ja? Also wir brauchen das Spiegelglatte und wir brauchen aber auch Wellengang, ne? Weil sonst werden wir nicht bewegt. Ist wie Muskeln. Wenn wir sie nicht benutzen, dann sind sie halt irgendwann auch nicht mehr tauglich.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich, also auch jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, finde ich echt ein super anschauliches Bild, einfach mit dem Wasser auch. Also das werde ich mir auf jeden Fall merken. worauf ich auch sehr gespannt bin, ist jetzt deine Antwort auf diese Frage. Und zwar nochmal als so einen kleinen Ausblick auch so auf die kommenden Jahre. Was könntest du dir vorstellen, wie sich das Verständnis von Resilienz noch entwickeln wird?
Also was ich schon sehe gerade ist, dass wir erstmal diesen Begriff Resilienz nochmal kritisch anschauen in Bezug auf, ne, also wir haben, also ganz lange hieß es immer, das ist eine Fähigkeit quasi, ne? Also Mensch hat die Fähigkeit. Das haben wir revidiert in den letzten 20 Jahren, ist deutlich geworden, es ist eben keine Fähigkeit, es ist ein dynamischer Prozess. Es hat sehr viel mit dem sozialen Faktor zu tun, von verbunden sein mit anderen Menschen, also eine Vertrauensperson zu haben und Netzwerke zu haben, in denen ich aufgehoben bin. Ja. Also ich glaube, da werden wir als Gesellschaft auch nochmal hingucken. Ne? Also gibt ja auch viele Studien zu Einsamkeit und so.
Ja,
also,
ganz aktuelles Thema, ja.
Absolut. Ne? Wie können wir dafür sorgen? Also ich denke, da wird Resilienz nochmal eine große Rolle spielen. Wie können wir das vielleicht auch irgendwann mal zum Schulfach machen? Ja? Und da würde ich sagen, also das ist jetzt aber meine ganz persönliche Meinung, da kann ich jetzt überhaupt nichts anführen, ja? Aber eine ganz persönliche Meinung, Konfliktlösungsstrategien und Resilienz, diese beiden Dinge gehen irgendwie Hand in Hand und das wären beides echt tolle Schulfächer. Ja? Und Resilienz ist ja ein Unterpunkt von positiver Psychologie, also von was brauchen wir eigentlich, damit wir als Menschen sozusagen ein gelingendes Leben führen können. Ja? Also eigentlich dafür bräuchte es, man nennt es leider jetzt immer so Glücksfach oder so, das fände ich ein bisschen schade, aber natürlich, um zufrieden zu sein im Leben. Ja? Also was können wir tun, um zufrieden zu sein und gesund, psychisch gesund zu bleiben? Dafür sollte es eigentlich ein Schulfach geben.
Absolut, Das stimmt.
Das ist der eine Faktor. Und der andere, der, glaube ich, jetzt immer stärker kommt, ist zu sehen, dass Resilienz, also dass wir Menschen eben nicht, also selbst wenn alle Menschen resilient wären, ja, dass die Systeme eben auch, also dass wir gucken müssen auf die Strukturen, also dass wir das nicht den Menschen aufbürden, für ihre Resilienz zu sorgen, wenn aber gleichzeitig die Strukturen die ganze Zeit total resilienzfeindlich sind.
Ja, oder? Und dagegen also, arbeiten irgendwie.
Total, ja. Ne? Also wenn ich in ein Unternehmen gehe und die sagen, ja, hey, und na, geben Sie denen mal ein Resilienztraining, damit die irgendwie gut für sich sorgen können. Und dann würden die alle anfangen, gut für sich zu sorgen. Ja, und dann würde wahrscheinlich dass der Personalmangel zeigen, das geht leider auch nicht. Ja? Also ja, finde ich total gut, dass Sie für sich sorgen, aber heute Abend können Sie mal eben noch die Präsentation fertig machen, weil morgen haben wir was beim Vorstand. Ne? So. Das, also da wäre halt wirklich eine gute Frage, so wie können wir Unternehmen neu denken mit diesem Faktor von Menschlichkeit? Also was brauchen wir denn als Menschen? Ja? Und hey, ich meine, jetzt kommt KI mit ins Unternehmen und dann wird ja nochmal ganz neu, also werden neue Fragen aufgeworfen werden, wie wollen wir denn in Zukunft arbeiten, wie wird denn Arbeit überhaupt noch aussehen, da glaube ich, werden die Karten jetzt nochmal ein bisschen neu gemischt.
Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein weites Feld, das stimmt, ja. Nee, aber ganz schön. Vielen Dank dir erstmal bis hierhin. Ich finde das ganz spannend. Ich habe das jetzt auch gemerkt. Ich hatte mich zwar in meinem Studium auch schon mal intensiver mit Resilienz beschäftigt, aber liegt jetzt ja auch schon ein paar Jahre zurück. Deswegen finde ich das immer spannend, dann nochmal so das so aufzufrischen, nochmal neue Impulse zu bekommen. Also ganz toll. Als letzte inhaltliche Frage wollte ich jetzt von dir noch wissen, wo man sich denn gut informieren kann, wenn man jetzt sagt, ah, ich möchte mir jetzt mal was darüber lesen, was ist das denn überhaupt und wie kann ich meine Resilienz stärken oder ich möchte vielleicht auch mal so ein Training machen, also kannst du da Hinweise geben vielleicht für Literatur oder was finde ich im Internet, gute Adressen?
Also es gibt so viel, dass ich schwer finde, jetzt was Spezielles zu empfehlen, weil sowas rauszupicken, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also erstmal die Krankenkassen haben mittlerweile, also wirklich alle Krankenkassen, wenn man eingibt, Resilienz und Krankenkassen, haben eigentlich alle mittlerweile sehr, sehr gute Informationsportale dazu, zu dem Thema und auch weiterführende Adressen. Also da und man kann sogar anrufen und sagen, ne, ich möchte präventiv und so an einem Resilienztraining teilnehmen. Es gibt mittlerweile auch Dinge, die übernommen werden von der Krankenkasse. Also das wäre der eine Teil. Der andere, die ganzen lokalen Bildungswerke, VHS und so weiter, bieten mittlerweile häufig Resilienztrainings an. Also ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ne, ich arbeite ja auch in Köln bei einem Bildungswerk Neues Lernen. Und da sind ganz viele Angebote zum Thema seelische Gesundheit, Prävention und so. Also da kann man Bildungsurlaub zum Beispiel bekommen. Also auch da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Es gibt eine tolle Seite, die heißt resilienz-kongress.de. Der Sebastian Mauritz, der eben immer so Experten aus allen, aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenholt und sagt so, hey, erzählt uns mal, was sind denn eure neuesten Erkenntnisse zum Thema Resilienz? Da gibt es dann immer ein paar freigeschaltete Videos. Also das Kongresspaket kostet dann schon Geld, aber man kann immer ein oder zwei Sachen dazu anschauen. Es gibt wirklich viele Bücher mittlerweile. Wenn die Leute in Unternehmen arbeiten, würde ich auch immer mal gucken, also weiß ich, LinkedIn Learning oder in so interne Plattformen, da gibt es mittlerweile auch fast immer Resilienz als Thema, wo man sich weiterbilden kann. Das fällt mir noch ein.
Hast ja auch schon ganz viel genannt.
Ja, okay, dann höre ich jetzt hier an der Stelle auf. Also es gibt auch tolle Bücher.
Ja,
also es gibt auch wirklich tolle Bücher dazu. Also einfach wirklich mal zu gucken zu dem Thema Ratgeber, zum Thema Resilienz. Da gibt es wirklich von ganz klein, von so ein kleines Heftchen von, weiß gar nicht, wie die heißen, so eine kleine Edition wirklich von so Übungen, die man machen kann. Das sind so kleine Übungshefte zum Thema Resilienz bis hin zu Literatur. Also ich finde zum Beispiel auch Eckart von Hirschhausen, der Glücksfaktor. Also wenn man, ne, wenn man wirklich ein bisschen was wissen will, wie wirken diese Dinge und so, finde ich, hat er das auf eine sehr charmante Art und Weise zusammengefasst. Also auch das ist ein sehr lesbares Buch.
Okay, ja super. Ganz lieben Dank dir für den ganzen Input, inhaltlich. Ich fand es ganz, ganz spannend nochmal. Und als allerletzte persönliche Frage an dich, die stellen wir immer allen unseren Podcast-Gästen, möchte ich von dir wissen, was tust du denn für deine eigene seelische Gesundheit, damit es dir gut geht?
Ja, also Verbundenheit ist echt ein großes Thema, finde ich. Ich bin ja als Trainerin auch viel allein unterwegs und also viel auf Reisen und da immer wieder zu gucken, dass ich Menschen auf dem Weg besuche, vorher, nachher. versuche ich immer so ein bisschen was anzudocken oder auch mittlerweile habe ich immer meine Wanderschuhe im Auto. Wenn ich dann mal wirklich weiter wegfahren muss mit dem Auto, dann versuche ich das noch mit einer schönen Wanderung zu verknüpfen, weil ob ich dann jetzt abends um 8 nach Hause fahre oder um 5 nach dem Seminar, macht ja dann keinen Unterschied. Also Energie statt Zeitmanagement, das ist eigentlich so das, was ich in letzter Zeit ganz viel merke, so zu gucken, wie geht's mir eigentlich gerade und ist das die Energie, mit der ich diese Aufgabe jetzt wirklich gut meistern kann? Also, ne, also für gute Energie zu sorgen, damit ich diese Aufgabe auch gut schaffen kann. Und manchmal dann auch zu sagen, ich mache jetzt eine halbe Stunde und wenn es dann nicht gelingt, dann lege ich es erstmal weg. Also so auch realistischere Ansprüche zu stellen. Und ich merke, das ist total entlastend.
Ja. Ja.
Schön. Und tanzen. Ich muss immer wieder tanzen gehen. Das ist, hilft mir sehr.
Super, ne, finde ich schön. Ich finde, das ist so eine schöne Frage, weil wir wirklich immer auch wieder neue Sachen hören. Also ja, schön. Vielen lieben Dank dir. Dann sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Und ja, schön, dass du dabei warst, liebe Nicole. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wir werden auf jeden Fall auch Sachen verlinken, ne, damit das auch nicht verloren geht bei uns in den Shownotes. Und wie gesagt, finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, wir haben das jetzt gut und ausführlich beleuchtet. Ja, und in der nächsten Folge, das wird eine besondere sein. Und zwar ist es nämlich die 50. Folge schon von Redselig.
Wow, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, genau. Und das wird dann die Dezemberfolge. Und da wird Bettina Busch mit Kathi Salier sprechen. Sie ist Autorin, Journalistin, Moderatorin. Also es wird ganz, ganz spannend. Da können Sie sich wirklich alle schon sehr drauf freuen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal bei Redselig.